Ah, super, danke.
Ich anerkenne an deinem Dienst.
Ja, da gibt es großen Lohn für. Halleluja. Ich hatte einmal das Vorrecht, vor vielen, vielen Jahren, ganz am Anfang meines Christseins, zusammen mit anderen durch die Wüste Sahara fahren zu dürfen. Und das ist ein Erlebnis, wenn du tagelang nur Sand und Staub und Steine hast und dann eines Tages, dann kommst du an eine Oase und da ist Wasser. Das ist unbeschreiblich, ja. Wie kostbar auf einmal Wasser ist, wie erfrischend, wie belebend. Und es ist ein Erlebnis, wirklich, das kann man nicht beschreiben. Ja. Und so ist es, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Da ist so eine Klarheit, so eine Frische, so etwas Belebendes, so etwas Ermutigendes und Wohltuendes. Halleluja, es ist wunderbar, dieses Vorrecht, das wir haben. Ja, Lieben, gestern Abend haben wir schon zusammengesessen mit der Leitung und haben Gemeinschaft gehabt, haben gut gegessen und sie haben uns berichtet von all den guten Dingen, die der Herr tut in der Gemeinde und wir haben uns sehr, sehr gefreut und sind einfach wirklich sehr, sehr dankbar und begeistert. Ich denke, ihr noch sehr viel mehr und das, was sie uns berichtet haben, das stimmt überein mit dem, was wir jetzt auch so mit euch empfinden in der Zeit der Anbetung. Der Himmel ist offener über eurer Gemeinde. Wirklich ein Unterschied zu merken zum letzten Jahr. Der Himmel ist offener, es ist klarer, reiner, schöner, frischer. Halleluja, das ist wunderbar, wunderbar. Da freuen wir uns. Und weil es manchmal nur ein kleiner Schritt ist von Zufriedenheit zu Selbstzufriedenheit, ja, ist ein Unterschied. Wir können zufrieden sein, ja, und wissen aber, das ist erst der Anfang. Und wir haben Hunger und wir streben nach mehr und wir gehen vorwärts. Oder wir können zufrieden sein und setzen uns zur Ruhe. Und das darf nicht passieren. Das will der Herr nicht, weil es gibt keinen Grund, sich zur Ruhe zu setzen. Wir kratzen ja nur an der Oberfläche, wir sind ja erst ganz am Anfang. Ja? So, wir müssen das lernen und wollen das kultivieren, diese Gesinnung. Wir sind zufrieden, aber heilig unzufrieden. Ja? Weil wir uns nicht messen an uns und auch nicht an anderen, die noch weniger haben, das ist immer gefährlich. Ja? Da fühlen wir uns gleich so prächtig, wenn wir uns mit denen vergleichen, die noch weniger haben als wir. Ja? Aber wenn wir uns vergleichen mit Gottes Standard, mit dem, was er beschreibt in seinem Wort und was da normal ist und wie Gemeinde nach dem Plan Gottes eigentlich aussieht, dann bei aller Zufriedenheit, ja, sagen wir müssen weiter. Da ist mehr, da ist so viel mehr. Da sind solche gewaltigen Pläne Gottes für uns, für jeden Einzelnen und für die Gemeinde. Und da ist so viel, was auf seinem Herzen ist, was er tun möchte, nicht nur in uns, sondern auch durch uns. Er will ja Ströme lebendigen Wassers fließen lassen von unserem Leib zu den Nöten, zu den Gebundenen, zu den Kaputten, zu den Hoffnungslosen, zu den Selbstmordkandidaten, zu denen, die nicht ein noch aus wissen in ihrem Leben. Da sind solche gewaltigen Projekte auf dem Herzen Gottes durch die Gemeinde, durch jeden Einzelnen. Und solche gewaltigen Verheißungen sind da, die noch nicht eingelöst sind. Und solche Beschreibungen von was Gott für normal hält. Und wenn wir uns das vor Augen führen in diesem Buch hier, dann sehen wir, Herr, es ist wunderbar, was wir haben, aber gemessen an dem, was noch kommen soll, was dein Plan ist, was dein Wille ist, das sind ja nur Krümel, die wir bis jetzt haben. Das sind nur Krümel. Und wir wollen diesen Hunger kultivieren, wir wollen diese Entschiedenheit kultivieren, wir müssen doch viel, viel klarer werden, viel, viel ausgerichteter, viel fokussierter sein und sagen, wir wollen Durchbrüche sehen, das ist der Standard, solche Dinge wollen wir sehen und dann lesen wir Dinge Oh, die sind so herausfordernd. Ja, eben gerade kam mir noch diese Geschichte da. Ein Mensch, der von Geburt an lahm war, wurde durch Diener Gottes geheilt. Und dann haben die schärfsten Widersacher Gottes kapituliert und haben gesagt, als sie sich dann intern beraten haben, dass ein offenkundiges Zeichen geschehen ist, ist kund allen, die zu Jerusalem wohnen. Alle haben mitgekriegt, dass das ein Zeichen vom Himmel war. Weil das, was passiert ist, das kann man psychologisch nicht erklären, das kann kein Mensch tun. Das wussten sie, ja, und sie kapitulieren. Und sie sagen, und wir können es nicht leugnen, mit all unserer teuflischen Theologie und Weisheit. Wir würden gerne, aber wir können nicht. Gott tut so etwas Dramatisches, so etwas Eindeutiges, Überwältigendes. Wir als religiöse Widersacher, wir kapitulieren. Wow, das ist der Sieg des Herrn, wenn die Widersacher kapitulieren und sagen, wir können nichts dagegen tun, wir können nichts dagegen sagen, wir können nicht das wegerklären, wir haben keine nette Erklärung, warum man das auch alles ganz anders verstehen kann. Sie kapitulieren, sie müssen die Hand vor dem Mund sagen, Gott ist gewaltig, Gott ist groß. Und ihr Lieben, das ist ja nicht Geschichte, das ist ja nicht, Gott am Anfang hat mächtig sich ins Zeug gelegt, aber dann ist er irgendwie müde geworden und jetzt versucht er noch die Sache irgendwie halbwegs zu retten und zu Ende zu bringen. Aber Großes ist da nicht mehr zu erwarten. Das ist doch nicht, was der Fall ist. Paulus redet von einer herrlichen Gemeinde, von einer reinen Gemeinde, von einer Gemeinde in tiefer Einheit mit dem Herrn, zu der er sich dann auch wieder stellen wird, in machtvoller Weise. So wie am Anfang zum Sohn, der Himmel geht auf und sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann das zweite Mal, dann sagt er, und den sollt ihr hören. Und Gott wird noch einmal, bevor der Sohn wiederkommt, er wird vom Himmel reden und er wird Zeugnis geben zur Gemeinde und sagen, das sind meine Leute und die haben meine Botschaft, die sollt ihr hören. Und keine humanistische, antichristliche Kraft wird die Stimme der Gemeinde ersticken oder dämpfen oder löschen. Das sind die Pläne Gottes. Das ist, was vor uns ist. Und deswegen wollen wir dankbar sein und heilig unzufrieden sein zur selben Zeit. Und sagen, da ist noch so viel mehr. Da ist so viel mehr. Hunger nach den ganzen Realitäten Gottes ist ein so wichtiger Schlüssel. Und Hunger muss man kultivieren. Der kommt nicht einfach nur so. Den muss man pflegen, den muss man kultivieren. Und der beste Weg ist, wir schauen, das ist normal. Und dann bei allem Respekt und aller Dankbarkeit sagen wir, Herr, wir haben ja nur Krümel. Das Beste kommt ja noch. Das Größte steht noch bevor. Und wir wollen da hinein. Halleluja, Halleluja. Und um gewappnet zu sein, um vorbereitet zu sein für die größeren Dinge, um dann nicht in falscher Weise zu buchen, um dann nicht zu sagen, guck mal, was sind wir doch für gewaltig tolle Leute, brauchen wir ein festes, starkes Fundament in unserer Beziehung zum Herrn. Dass wir ihn immer mehr lieben als die Reichtümer, die er uns anvertrauen wird, um das Evangelium in alle Welt zu exportieren. Und dass wir ihn mehr lieben als die gewaltigen Machtdemonstrationen, die er geben wird durch die Gemeinde. Und dass wir nicht betört sind und nicht irgendwie das benutzen als, schaut mal, wie prächtig wir sind. Ja, das ist eine Riesengefahr. Und wer die charismatische Bewegung der letzten 40, 50 Jahre studiert, der kann haufenweise Beispiele finden, wo Gott angefangen hat, seine Kraft zu offenbaren. Und Menschen, die kein festes Fundament haben, haben das benutzt, um sich groß zu machen, um ihr Reich zu bauen, um ihren Namen zu feiern und Menschen zu betören, sie anzubeten, statt denen, dem wirklich Anbetung gebührt. Es gibt haufenweise solche Beispiele. So, das heißt, in der Freisetzung der Kraft Gottes ist eine Riesengefahr. Und ich glaube, es ist lauter Güte Gottes, dass bestimmte Dinge einfach zurückgehalten werden, bis ein richtig starkes Fundament da ist. und wir gegründet sind in ihm und nichts uns betören kann und nichts uns irgendwie auf Seitenwege führen kann und nichts uns dazu bringen kann, uns selber anzubeten. Das ist die größte Gefahr des Menschen, sich selber anzubeten. Und wir sehen das in der Welt, wie das an allen Ecken und Enden geschieht, ob das in der Rockmusik ist oder ob das Wissenschaftler sind oder ob das Politiker sind. Die sind berauscht von sich selber. Ja. Und von dem, was sie angeblich alles können und vorhaben und so weiter. Das ist das satanische Gift der Selbsterhebung. So, all das ist die Vorrede, um euch jetzt zu sagen, was mein Thema sein wird. Das Thema vom heutigen Seminar ist Heiligung. Ja, wo bleibt der Jubel? Also ich gehöre noch zu der Generation von Christen. Wenn die das Wort Heiligung gehört haben, dann hatten sie so bestimmte Assoziationen von sehr streng dreinblickenden älteren Damen in langen grauen Röcken mit einem perfekt gestylten Dutt da hinten und einem Blick und das darfst du nicht und das ist nicht gut und das ist verboten und das und das und das und meine Güte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Begriff Heiligung. Aber wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, wir brauchen das Wort Gottes, um zu sehen, was für ein Privileg das ist, dass wir gerufen sind, einen Lebensstil zu lernen, der besser nicht sein könnte. Dass wir gerufen sind, in das umgestaltet zu werden, was das Höchste und Schönste und Gesegnetste ist, was ein Mensch auf dieser Erde und auch in der Zukunft jemals sein könnte. Das Wesen Jesu, das ist unsere Zukunft, das ist unsere Berufung, das ist, wozu wir da sind. So, das ist nicht irgendwie ein, ja, jetzt sind wir Kinder Gottes, naja, und jetzt müssen wir uns auch noch heiligen. Macht keinen Spaß, aber da müssen wir jetzt durch. Kann ja nicht alles umsonst sein, wenn schon die Erlösung umsonst ist. Das ist alles Quatsch. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Nicht nur, dass wir der Herrschaft des Teufels entronnen sind, sondern all die Spuren und all die Dinge, die er uns eingeredet hat und mit denen er uns verprägt hat, all diese Dinge dürfen jetzt von uns abfallen. Und da ist keine Spur mehr zu sehen dann von unserem ursprünglichen Wesen, von dem Ekligen der Sünde, sondern da ist Heiligkeit, da ist Klarheit. Das ist unser Privileg. Und wir wollen wirklich unser Denken erneuern durch das Wort Gottes und sehen, das ist so kostbar und so wichtig. Das ist nicht irgendwie der saure Apfel, in den wir beißen müssen. Und das muss auch mal sein, wir müssen was darüber hören. Nein, Heiligung, das ist unser Herz, das ist unsere Motivation, das ist, worum es uns in diesem Leben geht. Wir wollen werden wie Jesus, weil wir sind eingeladen zu werden wie Jesus. Sein Wesen, das ist, was uns auszeichnen soll. Und um das soll es gehen. Halleluja. Beginnen wir mal im Worte Gottes mit einer Prophetie. Das ist eine Prophetie, die Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, gegeben hat, als eben sein Sohn Johannes dem Täufer geboren wurde. Und in dieser Prophetie beschreibt er das Vorhaben Gottes, was jetzt durchgeführt wird. Wofür ist Jesus gekommen? Was ist der ganze Sinn von dem? Und dort lesen wir in Lukas 1, ab Vers 70. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. So, jetzt wird nicht eine Prophetie zitiert, sondern quasi die Summe der Prophetien in Bezug auf Gottes Pläne, das wird hier zusammengefasst. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Barmherzigkeit zu erzeigen unseren Vätern und zu gedenken seines heiligen Bundes, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu verleihen, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, oder wir könnten das kombinieren mit da oben, aus der Hand aller unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm. Halleluja, da haben wir, wovon wir erlöst sind und wozu wir erlöst sind. Wir sind erlöst aus der Hand aller unserer Feinde. Halleluja, wie heißen deine Feinde? Minderwertigkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Gefühle von Unfähigkeit, Blockaden, Ängste, Sorgen. Wie heißen deine Feinde? Aus der Hand aller deiner Feinde bist du durch Christus erlöst. Und sag jetzt nicht, ja, aber wenn das stimmen würde, dann müsste doch mein Leben anders sein. Erst musst du die Wahrheit nehmen und akzeptieren und für dich dir zu eigen machen. Das ist eine Tatsache. Und indem du dich auf diese Tatsache gründest, wirst du gelehrt vom Heiligen Geist, Schritte zu gehen hinein in die Freiheit, die schon da ist. Ja? So, das ist wie ein Mensch, der jahrzehntelang angekettet war, ja, mit einem Eisen um den Fuß und dicke Kugel. Wie ist der gelaufen mit der Kugel? Der hat gehinkt, der hat sich da durchs Leben geschleppt und der konnte gar nicht normal laufen. Jetzt wird die Kette abgetrennt und der hinkt immer noch. Der humpelt immer noch, weil er das jahrzehntelang gewohnt ist, weil das ist die Art, wie er sich bewegt hat. Jetzt musst du mal realisieren, die Kette ist weg, die Kugel schleppe ich nicht mehr. Ich kann jetzt lernen, wieder normal die Schritte zu setzen und normal mich zu bewegen. Das ist eine Entdeckung. Wow, ich kann ja rennen, ich kann ja tanzen, ich kann springen. Ja? Aber muss anfangen, Bewegung zu machen, muss anfangen, jetzt sich zu benehmen, als wäre er frei. Halleluja. Das ist ein gutes Bild für Heiligung übrigens. Aus der Hand aller unserer Feinde sind wir erlöst. Projiziere deine Erlösung nicht in die Zukunft. Sag, eines Tages werde ich Sieg über Sorge haben. Eines Tages wird dies und jenes irgendwie nicht mehr mein großes Problem sein. Nein, dieser Tag ist da. Du bist erlöst aus der Hand aller, die dich hassen. Und du bist befreit, ihm zu dienen, ohne Furcht. Halleluja. Unser Gott ist gewaltig und großartig, aber wir sollen keine Angst vor ihm haben. Wir sollen Ehrfurcht haben, aber nicht diese Angst hier, die hier beschrieben wird. Und wir sollen lernen, ihm zu dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm. Das ist der Plan der Erlösung. So, es wird beschrieben, wovon wir erlöst sind und wozu wir erlöst sind. Halleluja. Aus der Hand aller deiner Feinde hat Jesus dich erlöst. Halleluja. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14, folgende. Als gehorsame Kinder gewöhnt euch nicht wieder die Begierden an, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Wandel spricht immer vom Leben im Alltag. In unserem ganzen Leben im Alltag sollen wir heilig sein. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeglichen Werk, so führt euren Wandel, solange ihr hier wallt, lebt, euch bewegt. Mit Furcht, da ist schon wieder Furcht, aber jetzt ist es die Gottesfurcht. Ja? Die Ehrfurcht vor Gott, der Respekt vor einem heiligen Gott. Ja, wir sind erlöst und wir können ihm ohne Furcht dienen und wir dienen ihm in der Furcht Gottes. Ja? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn wir von der Wucht dieses Gebotes so richtig getroffen werden, dann sagen wir ja, das können wir doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Wir können doch nicht diesem Gebot Gehorsam leisten. Wir können doch gar nicht heilig sein. Das schaffen wir gar nicht. Sehr gut. Genau so ist es. Wir schaffen es nicht. Und die gute Botschaft ist, wir sollen es nicht schaffen in unserer Kraft, in unseren Fähigkeiten. Das ist die gute Botschaft. Halleluja. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Er ist es, der uns heiligt. Er ist es, der in uns ein gewaltiges Werk tut. Und je präziser wir dieses Werk verstehen und dann verstehen, was unsere kleinen Beiträge sind, damit er sein Werk tun kann, umso mehr werden wir wachsen und Fortschritte machen. Aber die Grundidee ist, Gott wirkt es in uns. Er ist es, der uns heiligt. Halleluja. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er heiligt dich. Und wenn das nicht das Fundament ist, deiner Erwartung, deines Glaubens, dann wird Heiligung ein sehr stressiger und mühsamer und vor allen Dingen frustrierender Prozess, wo du nicht wirklich vorwärts kommst und wo du immer wieder verzweifelst an dir selber und wo du sagst, das sind Riesen, die kann ich ja gar nicht bewältigen. Ja. Er heiligt uns, er tut in uns ein Werk. Mit der Errettung hat er erst begonnen. Das ist erst der Anfang, nicht das Ende. Ja, ich bin errettet, ich glaube an Jesus, jetzt warte ich auf den Himmel. Nein, wir sind erlöst, um jetzt durch diesen Prozess zu gehen, den die Bibel eben Heiligung nennt. Noch eine wunderbare Aussage in Bezug auf Gottes Entschiedenheit, uns zu verändern, uns zu heiligen. Hebräer 13. Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, hat mir gefallen, dass wir vom Blut gesungen haben, das ist immer gut. Halleluja, wo wir das Blut ehren, da kommt die Gegenwart Gottes. Es gibt keine Gegenwart Gottes ohne das Blut. Und deswegen ist das, egal was der Zeitgeist sagt und was Leute sagen, die sich anpassen wollen, an die Bedürfnisse des rebellischen, sündigen Menschen. Wir reden und wir singen und wir beten vom Blut. Halleluja, weil es ohne das Blut keine Herrlichkeit Gottes gibt. Ohne das Blut kommen wir nicht in die Gegenwart Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. So, mit dem Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, der rüste euch aus, mit allem Guten seinen Willen zu tun. Er rüstet uns aus, seinen Willen zu tun, indem er selbst in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hast du den Hauptteil mitbekommen? Er schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Halleluja. Nicht du musst dich abmühen und von vornherein steht fest, du wirst es eh nicht schaffen. Ja? Sondern er schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Und Heiligung, wenn man es jetzt ganz schlicht zusammenfasst, ist nichts anderes als ich lerne, ihm zu erlauben, das in mir zu tun. Ich kooperiere mit ihm. Ich tue meinen kleinen Teil, um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Werk in mir zu tun. Das ist Heiligung. Ja? So, das ist nicht irgendwie so komplizierte Fragen, ja, wie lang müssen jetzt die Haare sein oder wie lang soll der Rock sein oder dies oder jenes. Das ist alles Quark. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um unser Herz und um unsere Gesinnung. Ich hatte mal eine Situation, wo ich einer Schwester, die sich immer sehr freizügig gekleidet hat und deren Röcke extrem knapp waren, da habe ich gesagt, weißt du, wenn deine Liebe zu den Brüdern größer wird, werden deine Röcke länger. Ja? Da kann man nicht sagen, also mindestens jetzt noch 15 cm dazu und dann passt es. Nein, das ist hier. Das ist das Herz. Wenn ich verstehe, dass ich damit ein Anstoß bin, wenn ich verstehe, dass ich anderen damit eine Gelegenheit gebe zur Versuchung, ja, dann kleide ich mich vernünftig als Frau. Halleluja. So Gott wirkt in uns. Er will in uns ein Werk tun. Und deswegen müssen wir die Bibel studieren. Was ist das für ein Werk? Und je klarer wir das verstehen, dann kommt noch hinzu, ja, was ist jetzt mein Beitrag? Wie kooperiere ich? Wie gebe ich ihm Raum und Gelegenheit, das zu tun, was er sowieso schon tun wollte? Und darum soll es gehen in diesem Seminar. Ist das gut? Ist das notwendig? Gut, dann habe ich die richtigen Leute vor mir. Das beruhigt mich. Es ist immer ein blödes Gefühl, wenn man spricht und die ganze Zeit denkt, finden die das überhaupt wichtig? Sehen sie die Notwendigkeit? Ja, da redest du gegen die Wand. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Ja. Ja. So als erstes schlage ich vor, dass wir uns innerlich, gedanklich, vom Wort her ganz viel damit beschäftigen. Das ist meine Berufung, in das Wesen Christi umgestaltet zu werden. Das ist, warum ich lebe. Das ist, worum es geht. Nicht mein Dienst, nicht was andere Leute sagen, nicht was ich für tolle Dinge irgendwie tun kann und auf die Beine stellen kann und organisieren kann oder ein Gebäude bauen oder irgendwas. Es geht darum, dass ich in sein Wesen, in sein Bild umgestaltet werde. Und der erste Schritt ist, wenn ich das mir vor Augen führe, dass ich von ganzem Herzen das ergreife. Wie Petrus das sagt, unsere Berufung festmachen. Wir machen unsere Berufung fest. Gott hat sie schon festgemacht. Er hat schon beschlossen, wozu wir berufen sind. Aber jetzt kommt unsere Reaktion. Ja, das ist, was ich auch will. Das ist, was ich begehre. Das ist für mich extrem wichtig. Ja. Und wir sagen, wir sprechen das aus. Dadurch werden wir fester. Wir sprechen aus, was wir wollen. Ja. Ich hatte eine interessante Situation gerade vor kurzem. Ich habe Kontakt mit einem Anfänger im Glauben, wiewohl er schon einige Jahre im Glauben ist, aber die Basics aus meiner Sicht sind ihm noch verschlossen, aber er ist in einer guten Verfassung und er geht vorwärts und er will lernen. Und ich führe ihn so ein bisschen Jüngerschaft und ich bringe ihm bei, okay, so sollst du jetzt beten. Sag, jetzt fängst du an mit Ich will Gebete. Da guckt er mich an, wie ich will. Ich sage, du sagst jetzt zu Gott, was du willst. Ja. Und weil er eine falsche Prägung hat, hat er gesagt, ja, nein, das geht ja nicht darum, was ich will, es geht ja darum, was er will. Ich sage, ja eben, du willst jetzt, was er will. Und du sagst, was er will und was du auch willst. Du musst mit ihm übereinstimmen. Ja, das ist eine falsche religiöse Art von Selbstverleugnung. Ja, ich darf ja gar nichts wollen. Wir müssen fest begehren, viel stärker als bis jetzt. Ja, wir müssen ganz entschieden sein, das will ich. Und das Wunderbare ist, wir wollen jetzt endlich mal das Richtige, Halleluja, endlich mal das, was wirklich Zukunft hat, was Segen freisetzen will. Wir wollen das, was Gott will, was gesegnet ist, was gut ist für uns und für die Menschen um uns herum. So, ich sage, keine Scheu, fang an, Gott zu sagen, was du willst, ja? Aber auf der Grundlage dessen, was du findest in der Bibel. Ja? Mach deine Berufung fest, erkläre, das ist der Plan Gottes und mit dem stimme ich überein. Was für ein Privileg ist das? Und ich will es, ich will es. In Jesaja 56 werden die beschrieben, die Gott aus den Nationen herzuruft, um seinen Namen zu lieben. Das sind wir. Und was wird von denen gesagt? Die wählen, woran er gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Nicht irgendwie so passiv, ja, dein Wille geschehe, ja, sondern ich wähle das ganz bewusst, woran er gefallen hat. Deswegen studiere ich das Wort, woran hat er gefallen und auch woran hat er kein Gefallen. Ja. Und ich treffe Entscheidungen und ich mache meine Berufung fest, indem ich immer wieder vor Gott, vor dem Teufel, nicht zu ausgiebig, aber hin und wieder doch sehr deutlich, und vor den Menschen sage, was ich will. Das ist extrem wichtig. Das bringt dich auf Linie. Das lehrt dich, fokussiert zu sein. Erkläre, was du willst in diesem Leben. Erkläre das. Ganz, ganz wichtig. Jakobus sagt, mit der Zunge steuerst du dein Leben. Ja, die Zunge ist ein Ruder, das die Richtung des Schiffes bestimmt. So welche Richtung? Ja, ich weiß nicht. Ja. Einmal habe ich einen Pastor getroffen und habe mich mit ihm unterhalten. Und das war noch so diese alte, falsche Demutsschule irgendwie. Und bei fast allem, was ich ihn fragte, was er vorhat und wie es geht und was er in der Gemeinde macht und so weiter, er hat immer gesagt, Gott ist groß und er macht, was er will. Ich sage, ja, aber was willst du? Ja, Gott ist groß und er macht, was er will. Ja, aber was willst du? Du musst sagen, was du willst. Ja? Jesus kommt zum Kranken und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, dumme Frage, du siehst doch, dass ich krank bin. Warum soll ich jetzt noch meine Zeit verschwenden, indem ich erkläre, was ich will? Doch, es ist extrem wichtig, dass du sagst, was du willst. Sag es vor Gott. Sag es vor Menschen. Christen und auch nicht Christen. Sag, was du willst, wie du leben willst, was dir wichtig ist, was dich ausmacht, was deine Identität ist, worum es dir geht in diesem Leben. Und ab und zu wende dich auch zur Seite und schau nach unten und sag dem Teufel. Sag's ihm. Weil er kann deine Gedanken nicht lesen, er muss das hören. Und deswegen musst du eine klare Botschaft haben und sagen, das ist, was ich will, das ist der Wille Gottes. Halleluja. So, wir wollen das Gute, wir wollen das Echte, das Wahre, das Schöne, wir wollen das Wesen Jesu haben. Was Paulus an einer Stelle so beschreibt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die Frucht des Geistes, das ist das Wesen Jesu. Das wollen wir. Und das will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Und wir wollen mit diesem wunderbaren Geist kooperieren und ihm Gelegenheit geben. Halleluja. Und die Sache mit unserem Bekenntnis und mit unserer Entschiedenheit wird dann richtig rund, wenn wir nicht nur sagen, was wir wollen, sondern auch, wenn wir sagen, was wir nicht wollen. Extrem wichtig. Römer 12, Vers 9 redet davon, die Liebe sei ungeheuchelt. Besser würde man vielleicht übersetzen, unverfälscht. Und dann kommt der zweite Satz und der erklärt, wie die Liebe unverfälscht wird, echt wird. Verabscheut das Böse. Wir sind keine Pazifisten, nicht Peace, sondern wir sind Kämpfer. Für etwas und gegen etwas. Und wir lernen das Herz Gottes kennen und da ist ein glühender Eifer, ein brennendes Verlangen für das Gute, das Schöne, das Wahre, das Echte, das Gott Wohlgefällige. Und da ist gleichzeitig ein Hass, ein brennender, glühender Hass auf das Böse im Herzen Gottes. Und das ist vielleicht die größte Schlagseite, die wir als westliche Christen haben, dass wir diesen Aspekt des Wesens Gottes irgendwie ignorieren und irgendwie dann so einen Softie-Gott uns konstruieren. Ja? Aber in Gottes Herzen ist ein Grimm auf das Böse, weil er weiß, wie zerstörerisch das Böse ist. Und weil er das Gute will, weil er den Segen will, muss er gegen das Böse stehen, mit aller Entschiedenheit. Und wir sind seine Nachahmer. So, wenn es von Jesus heißt, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, dann müssen wir auch erkennbare Fortschritte zeigen und demonstrieren, dass auch unser Abscheu und unser Hass auf das Böse zunimmt. Und das wird dazu führen, dass wir nicht schweigen. Das wird dazu führen, dass wir unsere Stimme erheben. Gegen alle möglichen Formen der Ungerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit, die in diesem Leben nun mal da sind. Aber es beginnt in unserem eigenen Leben. Und dann in der Gemeinde. Und wenn die beiden Stufen immer stärker irgendwie leuchten und sichtbar werden, der Hass auf das Böse in unserem Leben Und der Hass auf das Böse im Leben des Bruders und der Schwester, ich glaube, dann wird der Herr der Gemeinde eine Stimme geben, die Politiker zum Zittern bringen wird. In ihrer Korruptheit, in ihren satanischen Strategien und Plänen, die sie haben, um diese Welt in den Abgrund zu führen. Die Gemeinde soll eine Stimme werden. Ja? Aber wir sind weit davon entfernt, weil wir von religiösen Ideen noch so vernebelt sind und viele hörst du reden, die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Und das ist dann die Schriftstelle, mit der erklärt wird, warum wir keine Gemeindezucht praktizieren. Warum der Bruder diese Dinge weiter tun kann, obwohl die ganze Gemeinde weiß, das ist total gegen das Wort Gottes. Die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Und das wird verstanden als Augen zu, weggucken, weghören, nicht wahrnehmen und so tun, als wäre nichts. Und das wird dann als Liebe verkauft. Das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe deckt Sünden zu, die ans Licht gekommen sind, die bereut worden sind, die bekannt worden sind, die in Ordnung gemacht werden. Diese Dinge werden zugedeckt, nachdem das erledigt ist. Und dann darf da niemand mehr dran rühren, dann ist das erledigt. Aber das ist keine Idee zum unteren Teppich kehren und Ungerechtigkeit irgendwie so zu akzeptieren. Wie viele religiös-dämonische Ratschläge habe ich in dieser Hinsicht gehört, wenn Leute mir erzählen, was in ihren Gemeinden passiert. Und sie haben noch einen Funken von Eifer für Gerechtigkeit. Sie gehen zur Leiterschaft und sagen, das geht doch nicht, das können wir doch nicht dulden in unserer Gemeinde. Und dann hören sie diesen Spruch, dass die Liebe deckt das alles zu. Du musst noch viel lernen, lieber Bruder, liebe Schwester. Aber wenn du erstmal wirklich wächst in der Liebe, dann wirst du verstehen, die Liebe deckt das alles zu. Die Liebe deckt keine Ungerechtigkeiten zu. Sie konfrontiert. Wenn wir das glauben sollten, dass Liebe einfach wegguckt, dann müssten wir Beispiele haben in diesem Buch, wie die Propheten oder Gott selber oder Jesus oder die Apostel auf Ungerechtigkeit, auf Bosheit, auf fortgesetzte Sünde reagiert haben mit, naja, aber die Liebe deckt das alles zu, wollen wir das nicht anrühren, wollen wir hier keinen Trouble haben, komm, ist schon alles gut. Es gibt nicht ein einziges solches Beispiel in der Bibel. Es widerspricht dem Wesen Gottes. Wegzugucken und so zu tun, als gäbe es kein Problem. Das widerspricht dem Wesen Gottes. Er ist ein aus Liebe konfrontierender Gott. Und viele Gemeinden möchten diesen Jesus nicht haben. Lieber einen religiös domestizierten, eine Light-Version, weil das kein Trouble bringt. Ja? Und weil es dann die Gemeindeleitung nicht in unangenehme Situationen bringt, wo sie da etwas tun muss, was unpopulär ist, wo vielleicht dann die Verwandtschaft oder der Fanclub desjenigen, der diszipliniert wird, irgendwie aufbegehren und Unruhe machen. Ja? Oder irgendjemand mit der berühmten Handbewegung. Ja? Kennt ihr noch heiteres Beruferaten mit Robert Lemke? Wer kennt das noch? Ja, wir sind die Oldies. Ja. Da hat er dann eine Handbewegung gemacht, die seine Tätigkeit, seinen Beruf sozusagen irgendwie darstellen sollte. Und manche in der Gemeinde, gegenüber der Gemeindeleitung, haben auch so diese Handbewegung. Wenn ihr nicht spurt, wenn ihr hier das anrührt, dann drehe ich den Geldhahn zu. Und dann sollt ihr mal sehen, ich finanziere hier 2/3 der Gemeinde und wenn ich den Hahn zudrehe, dann wo bleibt ihr dann? Ja. Und Gemeindeleitung knicken ein. Und trauen sich nicht, Sünde zu nennen und zu handeln, wie sie handeln sollten nach dem Wort Gottes, weil diese Handbewegung sie einschüchtert. Und das heißt, ihr ganzer Glaube ist auf den reichen Geschäftsmann gegründet, nicht auf den reichen Gott. Und sie sind erpressbar und manipulierbar. Eine Schande ist das. Das kann nicht sein. Aber wenn wir Gerechtigkeit lieben und Gesetzlosigkeit hassen, dann sagen wir lieber, verlieren wir den reichen Geschäftsmann. Und lieber wissen wir nicht, wie wir hier den Winter überheizen sollen. Dann sitzen wir hier eingemummelt, wie viele andere in Sibirien auch, mit Schal und Mütze und Handschuhe. Ja? Aber wir sind rein. Und Gott wird mit uns sein. Halleluja. Und seine Gegenwart wird kommen, uns wird es warm um Herz. Ja. Wie viele Male habe ich das erlebt? Anfang der 90er Jahre, drüben im Ostblock, Moldawien oder irgendwo, wo es so kalt war in den Meetings. Ja? Und dann kommt die Anbetung und ich habe alles abgelegt, Schal, Handschuh, Mantel, alles. Und mir war so heiß, mir war so warm. Ja. Gott kann unser Herz erwärmen, da geht sogar der Körper noch mit. Halleluja. Wir sind nicht erpressbar. Es geht nicht darum, was passiert, wenn wir tun, was die Bibel sagt, sondern es geht darum, was passiert, wenn wir nicht tun, was die Bibel sagt. Das ist unsere Haltung. Ja. Halleluja. So, wir wollen Jesus nachahmen und wir wollen auch solche werden. Deswegen sagt Paulus das, verabscheut das Böse. Ja, in jeder Gestalt, jedes Böse sollen wir verabscheuen. Und damit wir keine Moralapostel werden oder super strenge Sittenwächter in Selbstgerechtigkeit, beginnt das bei uns. Wir verabscheuen das Böse bei uns. Und erst das wird uns befähigen, auch das Böse im Leben des Bruders und der Schwester zu verabscheuen und Dinge in die Wege zu leiten, wie zum Beispiel Gebet oder aus einer Haltung der Liebe und der Barmherzigkeit heraus Ermahnung, um dem anderen den Weg zu öffnen, rauszukommen aus diesen Dingen. Es fängt mit uns an. Die Kompromisse, die Lügen, die wir uns so zusammenbasteln und zurechtlegen, die müssen enttarnt werden und abgeschafft werden. Halleluja. Und Jesus ist unser Vorbild. Er liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Und wir sind gerufen, in sein Bild umgewandelt zu werden. Wir sind gerufen, diese Wesennatur. Vorhin haben wir gesungen, Löwe und Lamm. Das ist es. Löwe und Lamm. Ja. Und das Schöne an Jesus, dem Löwen, ist, der brüllt nie, wenn er eigentlich Lamm sein sollte. Und er ist nie Lamm, wenn er Löwe sein sollte, sondern er weiß ganz genau, was wann dran ist. Halleluja, und das wollen wir auch haben. Da wollen wir hinein. Psalm 97, Vers 10. Ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. So, wir haben einen Befehl zu hassen. Viele Christen fallen vom Stuhl, wenn sie das zum ersten Mal hören. Aber wir sind doch Kinder des Friedens, wir sollen doch lieben. Ja, genau, weil du lieben sollst auf Gottes Art und Weise, deswegen sollst du das Böse hassen. Die Liebe ist nicht echt, wenn nicht der Hass auf das Böse dabei ist. Die Liebe sei unverfälscht, verabscheut das Böse. Diese beiden Sätze gehören zusammen, das sind nicht zwei verschiedene Themen. Die Liebe soll unverfälscht sein und verabscheut das Böse, sondern sie wird echt, indem wir das Böse hassen, verabscheuen. Dieses Wort bedeutet Horrorgefühle haben. Ja, wo kriegt man Horrorgefühle her? Wie macht man das? Also kann das überhaupt sein, dass Gott mir befiehlt, Gefühle zu haben? Oh ja, reihenweise, freut euch in dem Herrn. Ausrufungszeichen, Befehl. Ja, wenn ich mich nicht freue, ich meine, wie kann jemand mich dazu verdonnern, mich zu freuen? Ja. Nicht indem du versuchst, Gefühle zu imitieren, sondern dich mit den Gedanken und Werten, die hinter den Gefühlen stehen, beschäftigst und eins machst. So entstehen Gefühle. Ja? Hinter Freude am Herrn sind Ideen. Gott ist herrlich, Gott ist erfreulich, Gott ist wunderbar. Ja? Er hat einfach ein total angenehmes, positives, wohltuendes Wesen. So, ich versuche nicht, mich zu freuen mitten in meinem Frust, sondern ich denke und ich bete den an, der einfach erfreulich ist. Und so verändert sich meine Gefühlslage und so komme ich in das hinein. Ja. Unsere Gefühle sind nicht unveränderlich und Gott gegeben. Die Fähigkeit zu fühlen ist dir gegeben von Gott. Aber was die Inhalte sind, das bestimmst du selber. Und wir haben lange Zeit das Falsche bestimmt. Und darum ist so ein Durcheinander in den Gefühlen. Ja, aber wenn jetzt die Ordnung Gottes kommt, dann werden auch unsere Gefühle in die Reihe kommen. Und wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit unserer Seele. Und das ist auch mit unserem Gefühl, mit unserem Verstand, mit aller Kraft. Das ist, was es braucht. Es macht ja Gott keine Ehre, wenn wir das Richtige tun mit langem Gesicht. Ja, es würde Gott keine Ehre machen, wenn da im Himmel die Engel anbeten. Einfach nur, weil sie das müssen. Und ja, so, Luja, Luja Saki, ja, der Münchner im Himmel. Ja, das macht doch Gott keine Ehre. die spulen ein Pensum ab und mittendrin im Heilig, Heilig, Heilig. Sag mal, wann ist eigentlich heute Feierabend? Ja? Das kann doch nicht sein. Ja? Das ist doch nicht echt. Das ist ja dann nur eine Tätigkeit, aber kein Herz. Ja? Aber die Gott nahe sind, die tun das von ganzem Herzen. Die lieben ihn. Die tun das, weil sie das tun wollen und weil es keine Alternative gibt. So, Gott ruft uns auch mit unseren Gefühlen, ihn anzubeten. Aber das geschieht nicht, indem wir versuchen, Gefühle zu erzeugen oder zu imitieren, sondern indem wir uns mit den Inhalten, die diese Gefühle dann ausdrücken, beschäftigen und uns zu eigen machen und erlauben, dass der Heilige Geist das uns nahe bringt. Oh, Halleluja. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst in der Gnade. Das heißt, nehmt zu in der Fähigkeit, euch beschenken zu lassen. Gnade ist Geschenk, übernatürliche Geschenke, die uns befähigen, etwas zu tun, was wir tun sollen, aber nicht aus uns heraus tun können. Gnade ist übernatürliche Kraftausstattung, zu tun, was wir ohne diese Kraftausstattung nicht tun können. Das ist Gnade. Viele fokussieren sich bei Gnade auf Sündenvergebung. Aber Gnade ist viel, viel mehr. Gnade ist Kraft, ist Power, ist Befähigung. Paulus sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle, aber nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist. Ja? So, die Gnade befähigt uns, Dinge zu tun. Deswegen ist meine Hauptvorstellung von Gnade übernatürliche Befähigung, Kraftausstattung. Wachst in der Gnade, nehmt zu in der Fähigkeit, euch beschenken zu lassen. Ja, wir haben eine bestimmte Kapazität, Gott zu erleben, ihn zu genießen, von ihm berührt zu werden, von ihm überwältigt zu sein. Und diese Fähigkeit kann und soll zunehmen. So, wenn wir geistlich wachsen, wir werden mehr fähig, ihn zu sehen. Wir werden mehr fähig, von ihm zu empfangen. Und das hat was mit inneren Veränderungen zu tun. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So, meine Fähigkeit, Gott zu sehen, hängt von dem Maß der Reinheit meines Herzens ab. Und bei dir ist genau dasselbe. Und je reiner eine Gemeinde wird, von innen heraus, umso stärker wird die Gegenwart Gottes sich manifestieren. Und wir haben herrliche Beschreibungen in der Bibel, was da alles passieren kann und wie gewaltig Gott sich offenbaren kann. Und wir sind da noch ganz am Anfang, ja, da hineinzugehen, in diesen Strom des Lebens, in diese Klarheit, in diese Freiheit, in diese Schönheit und die Kraft, die dadurch freigesetzt wird. Wachst in der Gnade. Und wenn wir diesen Vers auf uns wirken lassen, indem wir Händchen halten mit dem Heiligen Geist, dann spüren wir, boah, was für ein Verlangen. Wachst! Um Himmels Willen, wachst! Ihr müsst wachsen, da ist so viel mehr. Jetzt ist keine Zeit zum Ausruhen. Wachsen! Zunehmen! Vorwärts! Diese Dringlichkeit ist in diesem Wort drin. Und das ist die Dringlichkeit, die Petrus empfangen hat vom Herzen Gottes. Das ist ja der Schrei Gottes, wachst in der Gnade. Das ist ja nicht Petrus, sondern er ist ja nur Sprachrohr. Und er drückt aus, was auf dem Herzen Gottes ist. Wachst in der Gnade. Ihr Lieben, da ist so viel mehr, was noch auf euch wartet, was in Besitz genommen werden soll. Ja? Wie Josua die Leute anfeuern muss, da ist noch so viel Land einzunehmen, auf, jetzt ist nicht die Zeit zum Ausruhen, da ist Land, was eingenommen werden muss, vorwärts, auf. Ja. Das ist das Drängen des Heiligen Geistes und das ist das Drängen hier im Herzen vom Apostel Petrus, wachst in der Gnade. Das Maß des Segens durch euch in diese Stadt, in die Umgebung, in andere Nationen, kann noch so viel mehr zunehmen. Das sind so viele geplante Projekte und Dienste, die Gott hat, von dem wir noch gar keine Ahnung haben. Ja. Und 10, 20 Jahre später, da können so gewaltige Dienste da sein, in alle möglichen Bereiche, wie der Herr das nun mal vorgesehen hat. Keine Ahnung. Ja. Aber wir müssen weg von diesem Konzept. Da sind so ein paar Entertainer da vorne, die tun uns was vor und wir bestaunen sie und finden das ganz prächtig und sagen, prima, macht weiter so. Sondern jeder Einzelne hat einen Platz im Plan Gottes. Und jeder Einzelne hat einen Auftrag und hat einen Dienst. Ob das Fürbitte ist, wie dringend wird effektive, kraftvolle, autoritätsvolle Fürbitte gebraucht. Und Seelsorge und evangelistische Dienste und Projekte und Management im Heiligen Geist, was Millionen auf legale und saubere Art und Weise freisetzt, um Projekte zu finanzieren. Ja, wo Geschäftsleute im Gebet Visionen und Aufträge empfangen und sie starten Dinge und das funktioniert entgegen aller Expertenmeinungen und sie tun Dinge, dass die anderen sagen, wie ist so etwas möglich? Und sie scheffeln Geld. Und ihr Herz ist so bei Gott, dass sie sagen, 2-0 mehr auf dem Konto irritieren mich überhaupt nicht. Mein Herz ist auf Gott gerichtet und sowieso gehört alles ihm. Und ich werde es alles so weitergeben und fließen lassen, wie er das sagt. Das tue ich nicht für mich, um meinen Lebensstandard immer weiter zu erhöhen. Ja? Und immer mehr sich verrückte, sinnlose Dinge und noch eine größere Yacht und noch ein paar Villen dazu. Was soll denn das alles? Aber die Welt ist besessen von dieser Idee. Ja. Und die Reichen tun verrückte Dinge. Es wird Zeit, dass Reiche mal richtige Dinge tun. Und es gibt ja auch schon solche Leute. Aber davon muss es viel mehr geben. Und wo sollen die denn herkommen? Die sitzen in der Gemeinde und hören solche Botschaften und sagen, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Mach etwas Besonderes aus meinem Leben. Ich will wachsen in der Gnade. Ich will wachsen in der Fähigkeit, ein Segen zu sein. Von Tröpfchen, Bächlein, vom Bächlein zu Strom, von Strom zu Ströme. Halleluja, Halleluja. Da ist so viel mehr in Gott. Und dafür müssen wir wachsen. Dafür müssen wir wachsen. Wachst in der Gnade. Denk nicht, ja, das war es jetzt. Und jetzt setzt du dich zur Ruhe und hast nur die Aufgabe, das, die Krümel zu verwalten, die du jetzt schon bekommen hast. Nein, da ist so viel mehr. Wachst in der Gnade. Und dann geht es weiter. Ich bin immer noch bei 2. Petrus 3, Vers 18. Ja. Wachs in der Gnade und in der Erkenntnis Christi. Und jetzt Vorsicht. Jetzt bitte nicht denken, das sind zwei Bereiche, wo ich wachsen muss. Ich soll wachsen in der Gnade und ich soll wachsen in der Erkenntnis Christi. Nein, es ist ein Bereich. Und du wächst in der Gnade, indem du wächst in der Erkenntnis Christi. So wächst du in der Gnade. Je klarer du Christus siehst, in seinem Herzen, in seinem Wesen, in seinen Absichten, in seiner Motivation, in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit, seinem Wohlwollen, je mehr du ihn so siehst, wird dein Herz sich weiten und deine Fähigkeit wird zunehmen, diesen Strom des Segens durch dich fließen zu lassen. Wir müssen ihn erkennen. Das ist die größte Not der Christenheit überhaupt, ja, dass sie den, um den es ja eigentlich angeblich immer geht, so wenig kennen. Und noch so viele religiöse Zerrbilder und falsche Ideen und Konzepte haben und das noch nicht einmal merken, das noch nicht einmal sehen. Wir müssen ihn erkennen. Und dadurch werden wir verändert. Wir werden verändert, indem wir ihn sehen, wie er ist. Und sag nicht, ja, ich habe schon Gott erkannt. Was machst du dann mit Paulus, der am Ende seines absolut segensreichen Dienstes, ja, in einem seiner letzten Briefe sagt, ich möchte ihn erkennen. Was machst du denn mit dem, wenn du schon erkannt hast? Ich möchte ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung. Halleluja. So, wir sollen wachsen in der Erkenntnis Christi. Und das ist der entscheidende Faktor, der dieses Werk der Veränderung vorantreibt. Paulus drückt es so aus 2. Korinther, auch interessanterweise 3,18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, das heißt auf diese Art und Weise, verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Halleluja. So, Heiligung ist nicht, ich muss das lassen und ich muss das tun und dazu macht mir keinen Spaß, aber das ist jetzt notwendig und hier muss ich diese Regeln befolgen und da muss ich das. Heiligung ist, ich strecke mich aus, ihn zu sehen, ihn zu erkennen und das, was ich sehe, in das werde ich verwandelt. So geschieht das immer im Leben. Ja? Guck dir die Leute an, die sich Christen nennen und von morgens bis abends diesen ganzen Dreck der Soaps und diese furchtbaren Sendungen, wo Leute sich gegenseitig runtermachen, beschimpfen, verfluchen, lästern und all das, ja, angestachelt noch durch diese Moderatoren, die ihnen dann auch richtig Gas geben. Ja. Schau dir Leute an, die den ganzen Tag sich mit sowas voll rieseln. Ja. Und dann hör mal ihre Gebete. Erbärmlich. Kein Eifer, kein Feuer, keine Durchschlagskraft, keine Zielstrebigkeit, kein Fokus, nichts. Einfach nur irgendwie ein bisschen auf den Pudding klopfen. Wir werden das, was wir anschauen. Also wollen wir das Richtige anschauen. Und das ist die Herrlichkeit Christi. Ich will, dass die du mir gegeben hast, Johannes 17, 24, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wenn der Gedanke, die Herrlichkeit Christi zu sehen, dich langweilt, dann wäre jetzt ein guter Moment, dich zu bekehren. Weil du ein abgefallener Christ wärst, wenn der Gedanke, die Herrlichkeit Christi zu sehen, dich nicht anspornt, dich nicht motiviert, dir nicht sagt, ja, ich will tiefer gehen, ich will ihn sehen, ich will mich ausstrecken. Wenn das nicht der Fall ist, bist du abgefallen vom Plan Gottes. Aber die gute Botschaft ist, du kannst umkehren, du kannst Buße tun, du kannst wieder ins Feuer kommen, du kannst wieder ausgerüstet sein mit dem, was Gott in seinem Herzen hat, mit seiner Motivation. Halleluja. 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 Epheser 5, 26, 27, da ist Paulus, der diese Vision hat, worum es eigentlich geht, auf dass er sie, die Gemeinde, heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst, die Gemeinde, herrlich darstelle, dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Und Paulus hatte nicht die Gesinnung, das wäre so schön, wenn das passieren könnte, aber wir wissen, wie die Menschen sind, das wird leider nie geschehen. Das war nicht die Idee von Paulus, sondern sagt, das ist der Plan Gottes und der wird passieren. Und wir haben in diesem Buch, wir haben den Beweis, Johannes im Geist hat sie schon gesehen, die vollendete Gemeinde. Die Braut hat sich bereitet und gekleidet in reine weiße Leinwand. Und zwar geschieht das vor dem Hochzeitsmahl des Lammes. Nicht während und nicht danach, vorher. So, es gibt einen Moment in der Geschichte, in der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wo die Gemeinde vollendet sein wird. Wo die Gemeinde in dieser Makellosigkeit, in dieser Reinheit und deswegen auch in dieser geistlichen Einheit sein wird. Und sie wird stehen wie ein Mann für Jesus. Und das, was Jesus auszeichnet, zeichnet die Gemeinde aus. Und dann wird der Himmel sich auftun und diese Stimme kommt. Das sind meine Leute, die sollt ihr hören. Die haben eine Botschaft. Das kommt nicht aus trockenen theologischen Studien, das kommt nicht aus Bücherlesen, sondern das kommt, weil sie mich kennen und weil sie mit mir in völliger Übereinstimmung sind. Und das, was mir wichtig ist, ist ihnen wichtig. Und was wollen die? Komm, Herr Jesus, komm! Das ist der Schrei der Gemeinde am Ende. Dieser Schrei ist fast nicht zu hören heutzutage, weil keine wirkliche Sehnsucht ist nach dem Kommen Jesu. Und das hat zu tun damit, dass uns das, was Jesus tun will und erreichen will, wenn er kommt, gar nicht wichtig ist. Was sagt die Schrift? Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Solange wir nicht einen Eifer für Gerechtigkeit bekommen, wird auch unser Eifer für die Wiederkunft des Herrn nicht stärker werden. Wenn wir aber verstehen, die Wiederkunft Jesu ist die einzige Möglichkeit, das Quälen und Leiden und Sterben und Foltern und sich wehtun, sich verletzen und all das, die einzige Möglichkeit, um all dieses gewaltige Elend zu Ende zu bringen. Wenn wir das verstehen, ja, ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt, ja, und wenn dieser Tag kommt, dann kommt diese Stimme, ja, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, alle Tränen werden abgewischt, der Tod wird nicht mehr sein. Das ist real im Herzen Gottes und darauf sehnt er sich zu, auf diesen Tag. Aber die Gemeinde sehnt sich nach Relevanz in der Gesellschaft oder ein größeres Gebäude zu haben. Und sie denken, wenn sie ein großes Gebäude haben, dann kriegen sie einen Namen in der Stadt. Ich habe solche irregeleitete Pastoren getroffen. Ja. Sie denken, wenn sie ein großes Gebäude haben, dann kriegen sie eine Stimme in der Stadt. Wo kommt denn das her? Ja. Das sind Menschen, die mit der Mentalität der Welt versuchen, Gott zu dienen. Die ersten Apostel haben nicht große Gebäude geplant, die haben große Taten getan. Und zwar von der Qualität, dass keiner die leugnen konnte. Halleluja. Und dass diese Wunder haben sich von alleine verbreitet. Die mussten keine eigene Zeitung machen, um das zu berichten, sondern die weltliche Zeitung hat davon berichtet. Halleluja. So. Das ist die Sehnsucht Gottes und das muss auch unsere Sehnsucht sein. Eine reine Gemeinde, eine Gemeinde, die herrlich ist, die voller Herrlichkeit ist. Die Herrlichkeit Christi wohnt in der Gemeinde und die Gemeinde spiegelt Christus wider. Halleluja, das ist Gottes Plan und das muss uns packen, das muss uns faszinieren, das muss uns erfreuen, aber auch motivieren. So, es hat ganz viel mit Nachdenken zu tun, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir unsere Gedanken füllen mit den Gedanken Gottes und auf das schauen, was für Gott wichtig ist. Und immer wieder sagen, das will er und das will ich auch. Dafür steht er und dafür stehe ich auch. Uns richtig tief fest verbinden und wir alle können darin noch stärker werden und entschiedener werden und klarer werden und fokussierter werden. Jeder von uns. Jeder von uns, ich natürlich eingeschlossen. Okay, ihr Lieben. Jetzt machen wir eine kleine Pause, weil sonst ist das ein bisschen viel bis 1 Uhr. Darum machen wir jetzt eine kleine Pause. Betonung liegt auf klein. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal 10 Minuten. Ja, in Klammern 12 wären es von alleine, aber wir beilen mal 10 Minuten an. Ja, und dann kommt wieder zusammen. Trinkt was oder macht, was ihr möchtet, aber dann kommen wir zusammen und dann geht es noch weiter bis 1 Uhr und dann haben wir Mittagspause.